Willkommen bei Future at its Best, dem Podcast für Visionäre, Macher und alle, die die Wirtschaft neu denken. Ich bin Petra Becker, Direktorin bei Atreus und spreche mit den mutigen und kreativen Köpfen, die schon heute an der Zukunft bauen. Innovativ, inspirierend und vorausschauend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Heute zu Gast bei mir im Podcast Future at its Best, Christian Sänger. Christian ist Vorstandsmitglied der VW Nutzfahrzeuge und CEO von Volkswagen Autonomous Mobility. Hier wird innerhalb des Konzerns intensiv mit dem Charakter eines Startups autonomes Fahren für Passenger and Commercial Vehicle entwickelt. Christian kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Er hat mehrfach in Großkonzernen Zukunftsthemen zum Fliegen gebracht. Und wenn wir ihm im Podcast heute ganz genau zuhören, hat künftig das autonome Fahren den Charakter von Fliegen auf Ebene Null. Doch bis es soweit ist, haben wir noch eine große Herausforderung vor uns. Christian schildert, dass das Leben in den engen Städten dabei die größte Herausforderung ist, die es anhand von unzähligen Daten zu lösen gilt. Doch ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Hört gerne intensiv rein. Jetzt geht's los, zusammen mit meinem Kollegen Franz Gubilum, der heute seine große Bühne Behind the Sea mit mir teilt. Und Franz, wie immer guter Dinge, davon träumt, autonom alsbald von der Wiesn nach Hause gefahren zu werden. Viel Spaß!
Christian, willkommen im Podcast.
Freue mich, hier zu sein.
Ja, Petra, schön, dass du auch da bist.
Ja, danke für die Chance, heute mit dir zusammen den Podcast zu machen, Franz.
Absolut, wir haben ja drei Gründe, warum das ein besonderer Podcast ist. Einmal, weil Christian Sänger da ist, du wirst dich gleich vorstellen. Dann haben wir die Petra mit dabei. Und Petra, heute ist sozusagen Premiere für deinen ersten, ja, eigenen Podcast, deine erste Episode. Die ersten Episoden erscheinen jetzt dann. Sag mal kurz was dazu, Future at its Best, worum geht's?
Ja, also worum geht's in Future at its Best? Hauptsächlich um die Mutigen, um Geschäftsführer, um Visionäre, die auch über das aktuelle Geschehen hinaus unsere Zukunft gestalten werden, sodass wir jetzt in dem Fall bei Christian hoffentlich in 2030 vollautonom fahren. Also ich setze drauf, ne? Wenn ich älter bin, ich möchte nicht mehr hinterm Lenkrad sitzen.
Ja, ja.
Habe Angst vor mir selbst und hoffe auf die Technik, die Christian heute anbietet.
Ja, das wird sicherlich laufen. Christian, stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor. Sag uns, was du heute machst, was deine Rolle ist und wo du bist.
Ja, mein Name ist Christian Sänger. Ich bin Vorstand, CEO der Volkswagen Autonomous Mobility und bin Mitglied des Vorstandes von Volkswagen Nutzfahrzeug. Und ich würde sagen, ich habe das Privileg, vielleicht nochmal die finale große Sprunginnovation in der Automobilindustrie zu machen. Der Sprung jetzt zum vollautonomen Fahren. Mhm. Und diese Zukunft liegt nicht ewig weit vor uns, sondern die findet eigentlich jetzt direkt schon statt und die Einführung ist echt bald.
Sehr, sehr cool. Kannst du so ein bisschen die Rolle einordnen? Also einerseits bist du Volkswagen Vorstand für Commercial Vehicles, aber auch CEO. Wie gehört das zusammen? Wie spielt das zusammen?
Ja, wir arbeiten in einem echten Hochtechnologiebereich. Du brauchst ein interdisziplinäres Team, das allerdings auf eine ganz klare Mission ist. Deshalb bilden wir ein Startup innerhalb eines Großkonzerns.
Mhm.
Ja, und das ist die Autonomous Mobility.
Mhm.
Da haben wir jetzt ein Team gebündelt von fast 800 Menschen, die voll darauf fokussiert sind. Wie machen wir auch in Synergie mit dem Bestandsgeschäft Autos, die keine Fahrzeugführung mehr brauchen?
Mhm. Als Mensch.
Mhm. Und wo würdest du sagen, steht ihr heute bei dem Thema?
Ja, wir sind bereits mit 100 Testfahrzeugen in Deutschland, in Europa und in den USA unterwegs. Wir haben 700.000 Kilometer vollautonom jetzt Erprobungsmasse gesammelt und planen den Markteintritt bereits nächstes Jahr.
Nächstes Jahr, Christian, das ist aber schon sehr, sehr bald. Also das ist ja quasi gefühlt morgen. Wo wollt ihr denn starten?
Ja, wir planen den Markteintritt in den USA.
Mhm.
Da ist das vollautonome Fahren auch schon mehr etabliert bei uns. Die Regulatorik ist etwas einfacher. Auch die Straßen sind breiter, etc. Die Wetterbedingungen einfacher. Aber in 2027 wollen wir auch fahrerlos in Deutschland fahren.
Okay.
Wo kommt denn der normale Verbraucher, der normalen Nutzer mit euch jetzt schon in Kontakt? Du hast ja gesagt, klar, Testfahrzeuge gibt's, die kann man wahrscheinlich noch nicht nutzen, um damit rumzufahren. Aber es gibt ja Moja, da kann man ja schon mal heute auch schon speziell in Hamburg damit fahren.
Ja, Moja ist erstmal mit menschlichen Fahrern, aber trotzdem ein großartiger Beweis, dass ein Service, den wir Ride Pooling nennen, sehr, sehr gut ankommt bei den Menschen. Right Pooling heißt, ich habe eine Buchungs-App auf meinem Smartphone und ich will von A nach B und es kommt ein Fahrzeug zu mir, in das ich einsteige, das aber auch, wo andere drin sitzen. Und für jede Buchung, die passiert, wird die Route angepasst. Eigentlich ist wie so eine Art früher Sammeltaxi gesagt, das ganz intelligent eine Routenoptimierung macht. Und die Fahrzeuge bieten einen wunderbaren Komfort. Man hat auch Privatraum drin. Das ist schon nochmal ein anderer Service-Level, den wir dort haben. Ein sehr, sehr hoher Stand der Sicherheit für alle Passagiere. Und deshalb 12 Millionen Passagiere bereits befördert.
Also. Noch eine Frage bei dem Thema Sicherheit für die Passagiere. So jetzt aus meiner Zeit in der Automobilindustrie, hat man eigentlich das Thema geklärt im Straßenverkehr? Also die Entscheidung zu treffen, die heute jemand, also der Fahrer trifft, ja, im Straßenverkehr sehr intuitiv, nämlich jetzt der Klassiker, den Rentner oder das kleine Kind in dem Moment, wo eine Kollision stattfinden würde, hat man das heute schon geklärt, wie das dann zukünftig ist, wenn eine Maschine führt und lenkt?
Peter, lass mich mal anfangen, wie führt man überhaupt zu vollautonomen Mobilität ein? Ja, wir haben ja alle diese hier in Deutschland Autoland. Es gibt ein neues Modell von Volkswagen und das hat dort seinen Start of Production. Ja, und dann läuft es innerhalb von 3 Monaten auf volle Produktionsleistung hoch und geht zu allen Händlern. Man kann alle Versionen gleich am nächsten Tag ideal kaufen. Vollautonomes Fahren ist ein digitales Produkt. Es geht darum, erstmal Daten zu sammeln. Mehr Daten heißt bessere Algorithmik, heißt besseres und sichereres Fahren. Das heißt, man implementiert erstmal Testfahrzeuge. Man testet ganz anders als bei normalen Fahrzeugen die Funktionalität im öffentlichen Raum. Ja. Und auch auf die Frage, wie kommt man damit in Kontakt? Heißt, wir sind jetzt bereits mit Versuchsfahrzeugen im öffentlichen Raum und wir entwickeln deshalb nicht nur Technologie, sondern wir entwickeln auch soziale Akzeptanz. Es gibt bei uns alle 6 Wochen neue Software, verbesserte Funktionen, vielleicht auch einen kleinen Fehler, der wieder drin ist. Deshalb fahren alle Fahrzeuge mit Sicherheitsfahrern, um dann auch durchaus, wenn notwendig, einzugreifen. Es geht darum, die Fahrzeuge schon in knifflige Situationen zu bringen, weil dort lernen wir am meisten, aber trotzdem nicht in einer Form, wo sich jetzt ein Passagier oder ein Fahrradfahrer, ein Fußgänger, ein anderer Fahrzeugführer irgendwie unwohl fühlt. Ja, das müssen wir rausnehmen und das gelingt also mit großem Erfolg. Wir sehen eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten. Wir fahren hier im Raum München, wir fahren im Raum Hamburg, wir sind auch in Oslo unterwegs gewesen, im Winter in den USA. Und deshalb ist sehr, sehr wichtig, diese soziale Akzeptanz von Stunde 1 an immer im Hintergrund zu haben. Man soll Vertrauen haben an diese Art von Fahrzeuge. Und somit, solange man das Gefühl hat, da ist ein menschlicher Fahrzeugführer noch im Auto, der auch wirklich trainiert ist, der weiß, wie man eingreifen kann, gibt es allen Beteiligten ein super Gefühl.
Okay, verstanden. Aber der wird künftig irgendwann wegfallen, ist das denkbar?
Absolut. Wir haben da eine ganz klare Roadmap, wann die Funktionalität gut genug ist. Die Aufgabe ist, dass wir so sicher und noch sicherer fahren wie ein Mensch. Das kann man auch gut messen und das geht eben nach einem zwiebelartigen Modell. Das heißt, wir konzentrieren unsere Tests auf gewisse Bereiche der Stadt. Dort führen wir dann einen Nachweis, dass die Funktionalität eben auf dieses Niveau kommt. Und dann kann man in dieser Zone auch den menschlichen Fahrzeugsicherheitsfahrer rausnehmen. Ja? Die Reise ist damit nicht zu Ende. Damit geht es quasi in die nächste Zone. Ja? Wie in einer zwiebelschalenartigen Modell. Das heißt, kleine Zone, wenige Fahrzeuge. Dann größere Zone, wieder mit Sicherheitsfahrern, dann auf autonom umstellen, dann mehr Fahrzeuge. Ja, und so geht es dann auch von Stadt zu Stadt. Und man kann eben nicht erwarten, dass von einem Tag auf anderen 1000 autonome Autos da sind. Und somit ist es ein gestuftes Einführen, ein gestuftes Nachweisen auf wirklichen Daten, dass wir auch seriös und sicher fahren können. Und auf dieser Strecke kennen wir die Stadt natürlich bis aufs Kleinste. Wir wissen genau, wo die schwierigen Straßensegmente sind. Wir wissen, dass es unterschiedliche Verhaltensweisen von Menschen gibt. Das ist wirklich auch innerhalb Deutschlands. Und wir haben natürlich die Verpflichtung, dass wir uns sehr stark an die Straßenverkehrsordnung halten. Ja, das führt auch manchmal zu Missverständnissen, wo Menschen durchaus im Toleranzbereich handeln, sind wir sehr klar regelfolgend. Und das ist für den Einstieg auch absolut richtig. Ne? Viele sagen, die autonomen Fahrzeuge werden in Summe dazu führen, dass in Städten vielleicht rücksichtsvoller gefahren wird, weil wir natürlich gerade auf Fußgänger und Fahrradfahrer etc. sehr viel Rücksicht nehmen und etwas vielleicht vorsichtiger agieren, als das ein Mensch morgens in der Rush-Hour macht.
Ich fühle mich ein bisschen ertappt.
Ja, total. Auch so Sachen wie mal schnell noch rausfahren oder so, das merkt man ja sehr viel, auch gerade auf der Autobahn. Da kommt es dann zum Stocken, da muss jemand abbremsen, dann muss die ganze Reihe abbremsen. Das sind ja alles so Sachen, die neben dem schönen Effekt, dass man nicht mehr selber fahren muss und Zeit hat, ja auch dazu kommen, oder? Irgendwann.
Ist so. Die Erkenntnisse sind allerdings auch, wenn man zu vorsichtig fährt, ist das nicht sicherer. Okay. Weil das führt dann dazu, dass andere Leute nervös werden. Ja. Und hupen und dann Überholmanöver machen. Das heißt, man braucht schon also Entschlossenheit. Man muss auch seine Intention eindeutig zeigen und dann auch wirklich fahren. Ja, gerade auch am Zebrastreifen, wenn man sich keine Handzeichen mehr geben kann, ist es eine Sache von Millisekunden, ob sich ein Mensch und ein Fahrzeug miteinander verständigt, ohne dass es Augen und Handzeichen geben kann.
Okay.
Ja, dazu müssen wir die Maschinen alle hinentwickeln.
Okay, das heißt, dann blinzelt künftig der Bus.
Indem er zügig losfährt oder eben nicht. Mhm. Und das muss völlig eindeutig sein.
Ah ja. Interessant.
Ja, ich würde sagen, bevor wir packen wir die Gedanken auf jeden Fall mal, die sind gut. Bevor wir in die technologischen Fragen noch ein bisschen einsteigen, schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist, in die jetzige Rolle und auch zu dem Thema. Vielleicht bist du ja auch schon immer da, das werden unsere Zuhörer gleich erfahren. Aber gib uns doch mal so einen Abriss über deinen Werdegang und fang gerne dort an, wo du sagst, da muss man anfangen, dass man es auch versteht, wie du da hingekommen bist.
Ich bin Maschinenbauingenieur FH und ich bin nach dem Studium zu BMW gekommen, dort in den Prototypenbau. Und ich muss wirklich sagen, hatte immer die Vorstellung, in diesen großen Konzernen ist man ein Rädchen im Getriebe. Ja, man zieht seinen Kittel an und dann tut man etwas, was vorschabloniert ist. Und ich musste aber schon während der Diplomarbeit lernen, dass es eigentlich sehr viel Unternehmertum in diesen Konzernen möglich ist. Das heißt, wenn man versteht, was notwendig ist, um ein Produkt besser zu machen, um einen Prozess besser zu machen und man zeigt, wie das gehen kann und das begeistert dann auch andere, dann wird eine kleine Idee eigentlich zu einer Bewegung. Und somit habe ich eigentlich meine Faszination schon gefunden, auch in einem Großkonzern als Unternehmer tätig zu sein. Und das durfte ich relativ früh bei BMW machen, den ersten X3 als Gesamtkonzeptleiter aufzubauen, bis hin zur Serieneinführung, durfte die 5er, 6er, 7er Klasse mit aufbauen, durfte auch die BMW i-Familie als, würde man sagen, Chefingenieur machen und als Maschinenbauingenieur mit einem Gesamtüberblick über die Fahrzeugphysik, Package-Ergonomie zu machen, Gewicht zu machen, aber auch viel über Akustik und Crash zu verstehen, das ist die eine Seite. Und ich hatte dann ein Angebot, zu Continental zu gehen. Und das war mein Einstieg in Software, in Halbleiter, in Elektronik. Auch der Einstieg, die Welt breiter zu sehen. Ja, dass es verschiedene Kulturen gibt, die sehr erfolgreich sein können. Ja, zwischen Toyota und Silicon Valley, ja, IT-Unternehmen. Das war, glaube ich, für mich eine sehr, sehr prägende Erfahrung. Bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ich hatte dann die Chance, zu Volkswagen zu kommen, um dort zum ersten Mal eine große Familie der E-Fahrzeuge aufzubauen. Und da kam eigentlich alles zusammen, was ich zu meiner BMW-Zeit und Continental-Zeit machen konnte. Der Sprung vom Verbrennerfahrzeug zum Elektrofahrzeug, zu den Sprung dann zu elektronische Steuergeräten zu software-definierten Fahrzeugen.
Ja. Darf ich da nochmal reinspringen?
Ja, klar. Ja.
Was Fachliches, weil das ist auch was, das würde mich interessieren. Ich habe das in der Vergangenheit nie so verstanden, warum auf dieses Thema autonomes Fahren immer auch mit dem Thema elektrisch Fahren in Verbindung ist. Ist das Zufall, weil das beides Zukunftsthemen sind oder brauchen die sich miteinander?
Sowohl als auch. In dem Zielbild der nachhaltigen, intelligenten Stadt macht es natürlich Sinn, dass Fahrzeuge intelligent werden, dass wir Platz machen, also die von Straßen, die mehr Parkfläche sind als Verkehrsfläche, Parkfläche, die uns auch Lebensraum nimmt. Am Ende genießen wir es alle auch nicht. Ja? Und deshalb ist auch viel, auch kleine Shops etc. aus der Stadt rausgewandert, draußen, wo es die großen Parkplätze gibt. Mhm. Wenn man das nach vorne denkt, macht das vollautonome Fahren extrem viel Sinn. Es nimmt ja eigentlich viele Probleme von der Schulter und auch Kosten fürs Parken und ist trotzdem hoch verfügbar. Auf diesem Weg möchte man natürlich auch Emissionsfreiheit.
Mhm.
Ja, das heißt, das elektrische Fahrzeug ist eine Art Natürlichkeit, intelligent, emissionsfrei, akustisch leise, aber auch technisch. Der elektrische Antrieb ist faktisch einfacher. Der ist besser prognostizierbar, ob es vielleicht ein Ausfallrisiko gibt. Wir wollen alle nicht mit einem Antriebsdefekt auf dem Bahnübergang stehen bleiben. Und es ist einfach ingenieurhaft ableitbar. Der elektrische Antrieb ist der sicherere Antrieb und man kann ihn besser prognostizieren, wenn es doch zu einem Fehler kommen würde. Und so kommen die beiden Welten zusammen. Aber wir sehen es an den schweren LKWs und kann natürlich auch autonome Fahrzeuge mit Verbrennungsantrieb machen.
Mhm. Also, du hast ja vorhin gesagt, du warst Unternehmer und bist Unternehmer im Konzern. War das schon immer dein Ziel, auch dann Unternehmer zu sein?
Ich habe da wirklich eine große Freude dran, Technologie und Geschäftsmodelle zusammenzubringen. Denn erst dann entfalten sie ihre Wirkung. Es hilft nichts, die beste Erfindung zu machen, so eine Art MP3-File zu erschaffen, sondern es bewirkt erst dann was in unserer Gesellschaft, wenn es quasi Audio-Streaming wird. Und das zu übertragen auf Mobilität. Ich meine, Mobilität ist ein Menschheitsbedürfnis. Ja, das fängt schon als Kleinkind an. Ja, was fasziniert uns mehr als Fahrzeuge, als ein Fahrrad? Von wir können in Verbindung bleiben mit Menschen. Wir können Berufe machen. Wir können Bildung. Wer nicht mobil ist, lebt in einem kleineren Raum.
Ja, man Mobilität, wird viel unabhängiger.
Absolut.
Ne? Gerade als junger Mensch will man ja mal raus.
Ganz, ganz genau. Und es ist eine hochemotionale Sache.
Ja.
Und wenn man das gestalten kann, das finde ich richtig gut. Aber man hat auch eine Verantwortung. Denn Mobilität ist unsere wichtigste Industrie in der Region. Wie führen wir die in der Zukunft? Wie sichern wir die Arbeitsplätze der Zukunft? Was brauchen wir dafür? Und dazu müssen wir natürlich auch verstehen, wie Mobilität von morgen aussieht. Was uns gestern stark gemacht hat, ist vielleicht für morgen kein Rezept. Und diese Transformationsgeschwindigkeit hat sich beschleunigt in einem Maße, dass es überhaupt nicht mehr linear ist. Ja, diese vom Verbrenner zum Elektro, das findet in Stufen statt. Und parallel dazu wird jetzt vom menschlich Gefahren zum vollautonomen Fahren auch passieren.
Aha.
Und wir sehen einfach, dass die künstliche Intelligenz in allen Lebensbereichen eine enorme Veränderung bringen wird. Eine Welt in 10, 20 Jahren wird signifikant anders aussehen, wie wir sie leben, als heute. Ob du das in der Industrie siehst, ob du das im Banking siehst, in der Logistik siehst und natürlich auch in der Mobilität. Plötzlich können Geräte intelligent sein, sie können Sachen machen, die sehr komplex sind, wo es vielleicht auch gar keine menschlichen Arbeitskräfte gibt oder Dinge, die uns wirklich unbequem sind, die sind plötzlich möglich. Und die Technologiezyklen sind extrem schnell. In alle 3 Jahre neue Technologie, enorme Fortschritte. Ja, einfach mal zurückdenken.
Ja.
Was war vor 10 Jahren, vor 20 Jahren? Und das nach vorne denken. Meine Wette in 2050, also in 25 Jahren, ist jedes zweite Neufahrzeug ausgestattet mit einem vollautonomen Fahrsystem.
Okay, sowohl privat wie auch im kommerziellen Bereich. Ja. Okay.
Das ist interessant. Der Mensch unterschätzt ja immer maßlos, was in einem Jahr möglich ist. Da überschätzt man sich immer und unterschätzt maßlos, was in 10 Jahren passieren wird. Ja. Jetzt, ich glaube, der richtige Term dafür ist ja Physical AI, was du gerade angesprochen hast. Also, dass man dann wirklich sowas wie selbstfahrende Autos und Roboter und so weiter hat. Wie würdest du sagen, es ist nur eine Hypothese, kann man nicht wissen, aber wie sieht denn in 10 Jahren oder auch in 15 Jahren so der Verkehr aus? Was gibt's denn dann da alles? Also gibt's doch Leute, die auch selbst fahren oder gibt's nur noch selbstfahrende Autos? Gibt's noch andere Roboter, die im Verkehr unterwegs sind und irgendwas Tolles machen? Sind Ampeln plötzlich auch beweglich oder irgendwie sowas? Also
interaktiv vielleicht.
Ja. Kann man sich ja mal überlegen.
Ich denke mal, die Individualität wird sogar wachsen. Es geht nicht das genormte Lebensmodell, das wird nicht kommen, sondern die Vielfalt wird steigen. Denn immer wenn es um Grundbedürfnisse geht, dann gilt es, die nicht einfach mit Limits Menschen reinzuzwingen, sondern durch gute Angebote. Und für uns ist klar, dass das autonome Shuttle eine hohe Relevanz haben wird, weil es den Menschen Zugang gibt, die gar keinen Führerschein haben, zu jung, älter, körperlich eingeschränkt. Aber auch, es gibt uns Zeit zurück. Das ist eine Zeitmaschine. Früher war es ein Privileg der Reichen, einen Chauffeur zu haben. Plötzlich kannst du deinen Pendlerverkehr in einem Fahrzeug sitzen, zu Preisen, die ähnlich sind wie dein eigenes Fahrzeug, aber du kannst die Zeit wirklich für dich nutzen. Und in Hamburg gibt's die Vision des Hamburg-Takts, wo du jeden Tag der Woche, 24/7, innerhalb 5 Minuten ein öffentliches Nahverkehrsmittel bekommst. Und das ist ja oft, brauchst du mehr Zeit, um überhaupt zu deinem Parkplatz zu gelangen. Und damit wird es einfach auch sehr bequem.
Ja,
und es wird nicht irgendwie eine Verzichtslösung, sondern es wird etwas, wo sagt, das bereichert mein Leben. Heißt das, ich werde kein Privatfahrzeug mehr haben? Nein, gerne. Weil ich will auch am Wochenende irgendwo hinfahren. Einfach für mich alleine. Nicht vorgegeben nach einer Betriebszone etc. Und das wird auch die Rolle des Privatfahrzeugs verändern. Aber sagen wir, der Alltagsverkehr, den werden wir gerne mit autonomen Fahrzeugen nutzen wollen. Wir werden auch das Privatfahrzeug, auch da kennen wir, man ist müde abends, es regnet, die Augen kratzen schon. Würden wir gerne zurücklehnen und fahren lassen. Oder ich bin eh schon spät, ich habe einen Termin, ich muss zum Zahnarzt, ja, so, aber jetzt muss ich noch parken. Wie mache ich das? Eigentlich müsste ich noch zur Ladestation. Das ist doch toll, ich steige aus meinem Audi aus, gehe direkt rein zum Arzt, ich bin pünktlich und wenn ich behandelt bin, hat das Fahrzeug sich aufgeladen, es war auf dem Parkplatz, ich bin informiert auf meinem Smartphone, was alles gewesen ist in der Zeit und ich genieße einen Komfort, der ist großartig. Und das ist die Vision von morgen. Plus natürlich, solche Systeme schlafen nie. Das sind 360-Grad-Blick. Sie sind sehr aufmerksam. Das heißt, die Verkehrssicherheit wird über die Zeit einfach besser werden. Wir können wieder Parkplätze freimachen. Schlangen werden plötzlich, wo Bäume sind, wo Parkbänke sind. Und ich denke, das macht das Leben einfach lebenswerter, gerade in den urbanen Räumen. Und wenn man genau hinhört, sieht man auch eine wachsende Ungleichheit zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Ja, Zugang zu Bildung etc. Das fängt schon an. Und da werden diese Fahrzeuge einfach enorme Chancengleichheit bringen. Also somit bin ich da sehr überzeugt, dass es einen gesamtsozialen Mehrwert bringt. Für die Umwelt einen Vorteil bringt. Es wird die Straßen entlasten. Und es wird sich nicht aufgezwungen anfühlen. Sondern einfach im Sinne, hey, cool, will ich haben.
Franz, wenn wir kurz reinsteigen, also auch nur, wenn du darüber sprechen kannst, Christian, das Wichtige ist ja auch, glaube ich, immer beim Auto die Emotionalität, ja. Und dann wird ja oft mit einem spitzen Bleistift gerechnet, ne, wenn man so ein Auto hat oder auch wenn jemand ein Leasingfahrzeug für die Firma hat, kenne es von den Kollegen, durchschnittlicher Kilometerverbrauch im Jahr und so Leasingrate. Und so entscheidet man sich dann zwischen der Marke, die du erwähnt hast, oder der anderen Marke, die da, wo du schon mal warst, ja. Und die sind ja da auch immer ganz heiß im Rennen. Wie sieht das künftig aus? Ist das Thema autonom Fahren und Elektromobilität das, was du jetzt alles angesprochen hast? Gerade so in dem Stadtverkehr habe ich den Eindruck, steht das ja auch ein bisschen in Konkurrenz mit dem aktuellen öffentlichen Nahverkehr. Ist es da konkurrenzfähig?
Das macht uns besonders innerhalb der gesamten Volkswagen-Gruppe, dass wir nicht nur B2C-Geschäfte, sondern auch B2B-Geschäfte kennen. Die Technologie fürs vollautonome Fahren wäre heute viel zu teuer für den Privatkonsumenten. Und es braucht nicht nur die Intelligenz im Fahrzeug, sondern es ist ähnlich wie bei der Luftfahrt auch Intelligenz in der Cloud. Welcher Flieger als erstes landet, ist keine Entscheidung des Flugzeugs und des Piloten, sondern der Flugleitwarte. Also man muss da schon auch einige Zusatzbausteine machen. Und deshalb eignet sich die Einführung des vollautonomen Fahrens am besten im öffentlichen Nahverkehr. Denn dort geht es um sehr, sehr hohe Kilometerleistungen im Jahr. 60, 100.000 Kilometer im Jahr. Und da sind jetzt die Technologiekosten proportional zum Servicekilometer sogar gering. Das heißt, man schafft sehr früh eine wirtschaftlich sinnvolle Anwendung durch die hohe Ausnutzung der quasi Installationskosten. Und wir sehen, dass es wirklich einen Fahrermangel gibt, auch bei den Betreibern der öffentlichen Nahverkehre.
Ja, das liest man auch immer wieder in meiner Zeitung.
Und deshalb ist es eine willkommene Ergänzung. Und man hat die Chance, bereits sehr früh Kosten zu senken, gerade in diesen Sonntagvormittag, Servicezeiten, späte Abendstunden in den Randbezirken, wo wir die großen Busse mit wenig Passagieren sehen. Das heißt, man kann besseren Service anbieten zu geringeren Kosten und man löst auch ein echtes Problem, das man hat, dass die Belegschaft einfach fehlt, einen guten Service zu erbringen. Und damit ist es wirklich keine Konkurrenz, sondern ein sehr, sehr partnerschaftliches Modell. Was es gibt, ist einen gewissen Respekt, wie macht man denn das mit diesen Roboterautos? Ja? Und da bieten wir dann alle Hilfestellungen, eine Betriebssoftware, da gibt es eine Academy, man geht zur Ausbildung, man lernt die Zusammenhänge, man besteht ein Zertifikat, sodass man auch, wenn wirklich was passieren wird, auch sagen kann, es ist alles nach bester Sorgfaltspflicht erfüllt worden.
Also jetzt die aktuellen, wo du gesagt hast, die Testfahrzeuge, auch jetzt das, man muss noch trainiert sein, auch einzugreifen. Der normale Mensch ist ja nicht trainiert, einzugreifen. Gibt es da einen Zwischenschritt, wo noch jemand hinterm Steuer sitzen muss und theoretisch eingreifen kann? Oder kann ich, und meine Frage rührt daher, auch fahruntüchtig mit den autonomen Fahrzeugen mich bewegen?
Ja, du bist dann Passagier.
Also ich kann auch ein Kind sein.
Genau. Ja, okay. Du kannst kein Augenlicht haben.
Okay. Okay.
Das übernimmt das autonome System für dich.
Mhm.
Und das ist eben das Charmante, dass du für alle Altersklassen, egal ob Geschlechter, Gesundheit, welche Sprache du sprichst, diese Fahrzeuge helfen dir. Deine Interaktionsebene ist dein Smartphone. Und es muss eben so gemacht sein, dass das Fahrzeug dich nicht um Hilfe ruft.
Also
trotzdem kann es passieren, dass, das habe ich gesagt, die Fahrzeuge müssen sich an die Verkehrsregeln halten. Aber was passiert denn, wenn ein Unfall passiert in der Einbahnstraße und es gibt keinen Weg mehr raus nach vorne, sondern man muss rückwärts raus? So eine Regelwidrigkeit wird das Auto nicht alleine machen dürfen. Also muss es sich melden können an einer Leitstelle, wo ein echter Mensch eine Lagebeurteilung macht und sagt, okay, ich erlaube dir eine Abweichung von den Regeln. Und diese Abweichungen werden dann auch komplett dokumentiert, sodass man eine sehr, sehr hohe Transparenz über das Verhalten dieser Fahrzeuge hat. Man findet im Internet auch Videos, wo wahrscheinlich fahrerlose Fahrzeuge unterwegs sind, irgendwo in der Welt, und gleichzeitig aber Menschen hinter Bildschirmen sitzen mit so einer Art Nintendo-Lenkrad.
Ah ja, okay.
Das ist dann Remote Steering. Und das kann man in gewissen Maßen schon tun, aber wenn es um zehntausende Fahrzeuge geht, ist es eigentlich nicht verantwortungsvoll, dass man überall versteht, welche Netzqualität man hat. Geht es um sogenannte Latenz, also wie die Bildverzögerung, kann man wirklich die Lage beurteilen. Ist es nicht sehr ermüdend, hinter dem Bildschirm den ganzen Tag so zu agieren? Das heißt, das Zielkonzept ist, die Fahrentscheidung trifft immer das Fahrzeug lokal. Und es geht eher darum, dass ich anrufen kann, um Hilfe zu holen im Sinne von, gib mir eine Anleitung, eine Guidance, wie beim Fußball. Der Trainer darf auch nicht reinlaufen, sondern er bleibt am Spielfeld dran. Er muss vorher die Spielzüge üben.
Ja.
Und deshalb ist auch eine Sache der Cybersecurity und solche Dinge, dass man von außen schwierig einwirken kann und Fahrentscheidungen beeinflussen könnte.
Ja, ich würde mich interessieren, was sind denn in deiner Rolle und auch zu dem Thema so die Herausforderungen gerade? Weil klar, wenn man das jetzt hört, also ich würde es sofort nutzen, ja. Also ich würde natürlich sofort mir so eine kleine Kapsel oder so ein kleines Taxi holen, mich von A nach B fahren lassen. Ist ja viel besser. Was sind denn gerade so die Herausforderungen, speziell auch in deiner Rolle vielleicht und auch zu dem Thema, nenn mal so ein, zwei Minimum.
Zunächst, wir entwickeln einen richtig großen Technologiesprung. Wir entwickeln aber auch das Geschäftsmodell dazu, ein Rollenspiel und die soziale Akzeptanz.
Okay.
Und diese drei Dinge gilt es zu parallelisieren. Das ist schon fordernd, weil wir auch keine, sagen wir, Blaupausen haben, wo wir abschreiben können. Die schaffen wir gerade. Die sehen wir auch, gerade was der europäische Markt braucht, gerade das Geschäftsmodell in Europa, das ist schon anders als in USA oder China.
Mhm.
Man muss also sich sehr stark in Kunden hineindenken, die auch sehr regional sind.
Mhm.
Anpassungsfähigkeit, die man so nicht braucht, wenn man quasi nur eine Art von Geschäftsmodell bedient und einen Service. Und wir verstehen uns eigentlich als die besten Partner der öffentlichen Nahverkehrsbetreiber, indem wir auch Lösungen bauen, die zu unseren Kunden passen. Das ist eine wirkliche Herausforderung.
Mhm.
Aber wir glauben an das Rezept, dass man mit lokalen Champions einfach mehr Wachstum erreichen kann, als wenn man versucht, ein Modell zu dominieren.
Mhm.
Ja, also starke Partnerschaften helfen, um Technologie zu skalieren. Und natürlich die Frage des digitalen Chauffeurs. Wir sprechen von erstmal urbanen Umfeldern, von der Stadt, sehen aber auch, dass Menschen aus der Stadt zum Flughafen wollen.
Mhm.
Das heißt, wir müssen Autobahn fahren. Wir müssen Landstraßen fahren. Damit lassen wir nichts aus, was an Komplexität zu finden ist. Die Stadt, wenn es regnet, windig ist, die Plastiktüten durch die Luft fliegen, Menschen dort laufen, auch teilweise nicht unbedingt regelkonform. Wir sehen keine größere Komplexität als das Leben in der engen Stadt. Das gilt es wirklich zu beherrschen. Das setzt völlig neue Standards, was die Technologie schaffen muss.
Mhm.
Und sie muss es nicht nur in einem Demo-Fall schaffen, sondern sie muss es permanent schaffen. Extreme Betriebsrobustheit. Denn genau wenn das Wetter so schlecht ist, dann wollen wir einen sicheren Service erleben. Und da schieben wir gerade die Grenze der Technologie echt vor uns her.
Mhm.
Ich komme aus Automobil. Was wir immer gelernt haben, Petra, du hattest das Stichwort gegeben, es muss auch noch affordable sein. Also es ist bezahlbar.
Ja.
Das heißt, wir können hier nicht mit Brute Force Techniksatz antreten, sondern müssen immer Lösungen finden, die höchst effizient sind.
Mhm.
Sowohl von den Anschaffungskosten als auch in den Betriebskosten effizient sind. Und ja, deshalb ist es eben auch nichts, was so über Nacht und mit sehr wenig Kapital- und Ressourceneinsatz stattfindet, sondern das schafft man nur im Netzwerk.
Mhm.
Ja, wir sind auch hier in Deutschland bei vielen dieser Digitaltechnologien gar nicht die führende Nation.
Mhm.
Ja, also face it.
Ja.
Wir sind hier in einer Verfolgerposition.
Mhm.
Und da heißt es, die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Und würde man schon sagen, es liegt uns in den Genen, gesamtsystemisch zu denken.
Mhm.
Und wenn man versteht, dass man in Partnerschaften agiert und sich auch global sehr starke Spieler zusammenholt, dann kann man auch in der Verfolgerposition mit einer sehr großen Geschwindigkeit agieren.
Mhm.
Und das gelingt uns ganz gut. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf.
Mhm.
Und auch Kunden zu überzeugen. Sagen, ihr habt eigentlich vor 2 Jahren von uns noch gar nichts gehört. Aber hier ist unser Produkt. Setzt euch rein, fahrt mit und lasst uns darüber sprechen, wie unser Produkt in dein Gesamtsystem passt. Und da gutes Feedback zu kriegen, das macht wirklich Spaß.
Mhm.
Und das motiviert auch das Team.
Sehr gut. Wenn man sich die 3 Challenges anschaut, also Technologievorsprung, du hast es vorher gesagt, irgendwie von der Schallplatte sozusagen zum Streaming, dann das Geschäftsmodell, dass es natürlich auch die Leute nutzen und sich leisten und auch irgendwie verbreiten können und soziale Akzeptanz, dass Menschen halt natürlich damit zurechtkommen, dass da fahrerlose Fahrzeuge rumfahren. Was würdest du sagen, ist das Schwierigste von den dreien? Also ist es die Technologie? Ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, dass das Businessmodell mit der immer besser werdenden Technologie natürlich auch affordable wird. Aber was würdest du sagen, ist das Wichtigste?
Die Technologie ist wirklich die größte Herausforderung.
Ah, okay.
Es gibt tatsächlich weltweit auch sehr wenig Spieler, die sind viele angetreten. Noch die relevanten Spieler sind unter 10 in der westlichen Welt.
Aha.
Es ist ein erheblicher Kapitaleinsatz notwendig. Und wir müssen auch den Sprung schaffen von diesen Kompetenzen des Maschinenbaus, nicht nur in die Kompetenz der Elektronik zu kommen, sondern das ist ein
Software-Thema.
Es ist ein AI-Thema.
Mhm.
Und AI ist natürlich Software, aber es ist eben auch Daten. Und wie schaffe ich es, wo wir wissen, künstliche Intelligenz erlaubt uns große Sprünge, sehr schnell, aber um eine 100% Funktion zu machen mit KI, das ist nicht einfach. sondern KI macht sehr schnell 70% Funktionen und es begeistert so schnell und damit ist man vielleicht auch überbegeistert.
Mhm.
Aber am Ende täglich sicher zu sein, erfordert viel, viel mehr.
Ja.
Und das schiebt gerade einfach die Grenzen dessen, was wir so können.
Mhm.
Und diese Kompetenzen bauen wir uns auf.
Mhm.
Und ich glaube, was uns schon auch ausmacht hier in Deutschland, unser Ethos, welche Standards wir erfüllen in Sachen Datenschutz, in Sachen Funktionsqualität und diese europäische Zertifizierung, ist einfach der weltweit höchste Standard. Und den zu erfüllen, ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Später natürlich aber auch ein Prädikat.
Ja.
Sehr, sehr gut. Ja, eine letzte Frage noch zu deiner Karriere. Wenn du jetzt zurückschaust, wann hat man das erste Mal über autonomes Fahren gesprochen oder du aber auch so richtig in dem Kontext nicht Science Fiction und, sondern dass man wirklich drüber nachdenkt, das zur Realität zu machen? Kannst du dich da noch, also, weißt du?
Ja. Ich durfte damals in dieses Project I von BMW kommen und kam ja aus dem traditionellen Geschäft der 5er, 6er, 7er, wirklich Premium-Fahrzeuge und klassischer Verbrennungsantrieb, wir haben mit Hybriden gearbeitet. So, und dieses Team von Project I hat eigentlich sich mit völlig neuen Lebenswelten beschäftigt. Ja, damit beschäftigt, dass die Mehrheit der Menschen dann plötzlich in großen urbanen Zentren erlebt. Mit neuen Herausforderungen, wenig Raum, Platz. Wie geht man damit um? So viele Menschen, heißt Emissionsreduzierung, damit man auch in den Metropolen saubere Luft haben kann, etc. etc. Und ich habe damals zum ersten Mal wirklich diesen Schritt in die Zukunft machen dürfen. Und ich bemerke, dass viele sich schwer tun jetzt mit diesem Wandel der Automobilfahrzeuge vom Verbrenner ins Elektro und warum brauche ich das eigentlich und so weiter. Aber wenn man nach vorne denkt, ja, wie die Welt aussieht morgen, was sie braucht, um ein gutes Leben für alle Menschen zu ermöglichen, dann ist das genau die richtige Richtung. Und das hatte ich damals gespürt, das hat mich auch wirklich dann getragen bis heute. Und diese Offenheit zu haben, Achtung, das, was uns gestern noch so stark gemacht hat, das müssen wir täglich hinterfragen. Und wir haben uns damals schon mit autonomen Fahren beschäftigt, aber es war einfach in der Technologie überhaupt nicht weit genug. Ja, und ich Fahrerassistenz war machbar. 25 Jahre Forschungsarbeit im autonomen Fahren ist immer an die Grenzen gestoßen, dass man einfach mit der Komplexität nicht umgehen kann. Und man muss heute sagen, ohne die KI wäre es auch nicht vorstellbar, in großen Skalen zu machen. Und bei Continental haben wir uns dann viel beschäftigt, was muss man tun für den Autobahnpiloten, dass man sich zurücklehnen kann und hands-off fahren. Das erschien dann schon greifbarer, aber erst in der Arbeit mit Volkswagen wurde es immer deutlicher, dass die Technologie es per se hergibt, aber das Geschäftsmodell noch fehlt. Und da hatten wir auch wirklich viel gelernt, dass man lange die Meinung hatte, unter allen Experten, das vollautonome Fahren ist eine ganz andere Technologie als die Fahrerassistenz.
Ja.
Und darum ist die Technologie dann auch mehr als $100,000 teuer. Und damit ist natürlich zu teuer, damit es kommerziell funktioniert. So, wenn man aber es schafft, quasi die großen Skalen der Automobilindustrie, der Fahrerassistenz zu verbinden mit der höchsten Funktionsausprägung durch skalierbare Baukästen, dann kann man den Ring durchbrechen. Und genau das ist auch auf der Strecke passiert. Das heißt, ich habe über 15 Jahre Kontakt zu autonomen Fahren. Muss aber sagen, erst die letzten 4 Jahre dann auch für mich realisiert, wie kann man schaffen, dass Technologie und Geschäftsmodell zusammen funktionieren.
Okay.
Haben da in den 15 Jahren, würdest du sagen, mehr Leute dran geglaubt oder weniger Leute dran geglaubt, aber die wenigen haben es halt vorgepusht? Weil bei so einer Technologie ist ja immer die Frage, wie viele Leute sagen dann immer, das ist Quatsch, das wird nie kommen, ja, und dann wie schafft man es dann auch selber als jemand, der da Vorreiter ist, sozusagen weiterzuschieben, ohne dass man wirklich Rückendeckung hat, sozusagen?
Also man muss natürlich für alles schon auch die richtige Zeitphase finden. Es hilft nichts, da verbissen etwas zu versuchen, was einfach zu dem Zeitpunkt nicht, wo die Zutaten fehlen. Auch unser geliebtes Smartphone wurde mehrfach versucht, aber exakt, die Batterien hat es nicht gegeben oder die Betriebssysteme. So, und einer hat genau den richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Zutaten gefunden und ist heute ein Megakonzern.
Mhm.
Und so ist dort auch in den Jahrzehnten zurückgegangen. In Deutschland war immer in einer ganz guten Position, was Forschung, Vorentwicklung anging für autonomes Fahren. Und hat sich dann aber konzentriert auf Fahrerassistenz.
Mhm.
Und gerade in den USA hatte man mehr diesen Treibergeist, auch den absoluten technologischen Sprung zu machen.
Mhm.
Da redet man auch von zweistelligen Milliardenbeträgen, die dann investiert wurden, die wir nicht gemacht haben.
Mhm.
Ja, also dieses Durchhalten war schon teuer. Aber man guckt natürlich auch jetzt in die Staaten und sagt, okay, das sind die etablierten Spieler. Da hatten wir sehr viel Fokus auf unser Hier- und Jetzt-Geschäftsmodell gelegt. Und jetzt müssen wir eben wieder aufwachen und sagen, okay, es ist nachgewiesen, die Technologie ist da, die Geschäftsmodelle sind da. Wenn wir jetzt dieses, ich nenne es Window of Opportunity, nicht nehmen, das hierzulande zu implementieren, dann ist es wie mit anderen Datentechnologien eigentlich fast unmöglich, wieder später einzusteigen. Ja, es gibt keine europäische Cloud Dominanz. Es gibt, wir suchen im Internet nicht mit europäischen Tools. Mhm. Und auch bei diesen autonomen Fahrsystemen werden wir ähnliche Dynamiken erleben. Und wenn wir wollen, dass wir dort einen Platz in der ersten Reihe einnehmen, dann heißt es jetzt entschlossen handeln.
Mhm.
Ja, das ist fast schon ein ganz gutes Schlusswort. Ich habe noch 2, 3 Fragen, Peter. Vielleicht hast du auch noch welche. Meine erste Frage ganz kurz, was fährst du für ein Auto?
Beim Autohersteller ist die Frage natürlich, welche?
Welche Autos fährst du genau, ja?
Ein ID.7.
Aha.
Der gefällt mir super.
Mhm.
Und habe auch noch einen Golf GTI zu Hause.
Mhm.
Und tatsächlich bin ich heute sogar mit einem Porsche da.
Ah ja.
Genau, und der geht aber am Montag zurück ins Werk und dann schaffen wir es tatsächlich jetzt, die Umstellung auf rein elektrische Fahrzeuge für die ganze Familie einzuleiten.
Wahnsinn.
Mhm.
Ja, das freut mich ganz explizit, weil ich es wirklich für richtig halte und es ist so schön. Ich fahre mit dem ID.7 dienstlich durch ganz Deutschland. Das klappt, das Auto ist ruhig, funktioniert sehr robust und es gibt überhaupt gar keinen Grund, das nicht zu tun.
Mhm.
Cool.
Also ich hätte eine kurze Summary. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, ihr habt jetzt die große Chance, dass ihr mit dem Geschäftsmodell die Skalierung nicht nur auf der Passenger-Seite, sondern auch im Commercial-Bereich hinbekommt, wo natürlich ihr auch im Wettbewerb zum öffentlichen Nahverkehr seid. Da hast du kurz angerissen, da seid ihr günstiger. Müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, um wie viel. Ich denke bestimmt, wenn es total attraktiv ist für Kommunen und Städten, dann wird sich sowas ja irgendwie durchsetzen müssen, weil wir haben nicht mehr so viele Gelder Stand heute. Und die Frage, die sich mir da stellt, ist mehr oder weniger, wie schafft man das im Grunde genommen in so einem großen Konzern, Christian, dass man da durchkommt, diese Entscheidungen und dieses Geschäftsmodell wirklich so zu platzieren, dass da alle überzeugt sind. Ne? Weil ihr seid ja schon immer viele, die Entscheidungen treffen. Und ich denke, da gibt es auch unterschiedliche Strömungen. Da will vielleicht dann jede Marke ihr eigenes Ding entwickeln. Ist das überhaupt noch möglich oder wie stellt ihr euch da auf?
Ja, ein Startup innerhalb des Konzerns ist eine Konstellation, die ist speziell. Ist jetzt mein 10. Jahr in der Volkswagen-Gruppe.
Mhm.
Und man lernt über die Zeit schon, wie so ein großes System funktioniert. Das ist auch notwendig, so ein System als Ganzes zu verstehen.
Mhm.
Denn es geht nicht ums Anderssein, sondern es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, wo die idealen Voraussetzungen für das neue Produkt da sind. Und da heißt es auch durchaus abzuweichen von Standardprozessen, aber gleichzeitig auch zu verstehen, welche extreme Power so ein Konzern hat. Wenn es darum geht, Produktionskapazität, Beschaffungskapazität mit Zulieferern gemeinsam, Finanzierung, keine Frage, bis hin zu, wie versichert man solche Autos eigentlich?
Ja,
da hat eben Financial Services ist da ein großartiger Partner.
Übis.
Und das ist genau dieses Spiel, einfach mal ein Mehrwertsystem für alle zu erzeugen, dass es nicht um grüne Kurve, rote Kurve geht, sondern es geht darum, auf der Strecke können alle mitgewinnen, was auch ist, im Sinne der Fairness, Proofpoints zu geben, die sehr transparent sind.
Mhm.
Ja, wir haben hier eine klare Roadmap, die jedes halbes Jahr einen eindeutigen Nachweis des Fortschritts bringt. Mhm. Wenn der nicht kommt, dann müssen wir auch miteinander fair sprechen. Ist es überhaupt das Richtige, was wir tun?
Mhm.
Ja, weil gerade in diesen wirtschaftlichen Zeiten, in denen wir liegen, müssen wir sehr fokussiert sein, wie wir Mittel einsetzen.
Mhm.
Ja, deshalb ist Start-up-Welt keine Spielwiese, sondern es ist ein sehr diszipliniertes Arbeiten an Zielen, die man miteinander vereinbart. Und wenn die aber dann auch kommen, braucht es einen fairen Rückhalt.
Mhm.
Ja? Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Die haben wir schön etablieren können und auch über die gesamte Strecke dann Transparenz aufbauen, dass wir in der Technologie, im Business-Ansatz und auch in der Kompetenz der Mannschaft gute Fortschritte gemacht haben und damit Vertrauen erzeugen.
Mhm. Cool.
Echt gut. Letzte Frage von mir auf jeden Fall. Was würdest du machen, wenn man dir deinen aktuellen Job verbieten würde oder du nicht in der Wirtschaft, nicht in der Branche tätig sein dürftest? Gibt es irgendwas Exotisches, irgendwelche Hobbys?
Also einfach lasse ich mir den Job auch gar nicht nehmen. Ne? Aber ich wohne ja hier in Bayern, da gibt es einen Bauernhof, da bin ich aufgewachsen. Und das gibt mir auch meinen Rückhalt bei aller Hochtechnologie und globaler Betrachtung.
Aha.
Es ist dort ein Platz, wo ich meine Ruhe finde und wo ich mindestens im Inneren das Gefühl der Unabhängigkeit habe.
Mhm.
Es gibt nie diesen Tag zu sagen, jetzt bin ich bedeutungslos.
Mhm.
Sondern dort ist die Familie, dort sind Bäume, die langhubig sind. Also man kümmert sich drum über viele Jahrzehnte und sehr bodenständige Nachbarn und Freunde. Das liebe ich und brauche diese Balance.
Okay. Mhm.
Mhm. Interessant, ja.
Also das heißt, du hast einen Wald.
Klar.
Ja. Cool.
Und es ist auch eine gute Verbindung mit den Kindern. Ich habe vier Jungs. Und damit alle auch auf dem Boden bleiben und verstehen, Lebensmittel kommen nicht aus dem Supermarkt, Energie nicht aus der Steckdose, heißt es auch mit Anpacken, rausgehen, in der Natur sein, Maschinen reparieren, eine Motorsäge bedienen können. Und ja. Das macht viel aus und darum habe ich überhaupt keine Bedenken, wenn es mal nicht Großindustrie ist, dann ist Arbeitshose angesagt und ein Feierabendbier.
Ja, das ist ja auch ein guter Use Case für selbstfahrende Fahrzeuge auf dem Bauernhof. Da gibt es auch einiges zu tun. Ja.
Eben.
Ganz parallel alles gleichzeitig managen.
Eben, ich sage, es verändert alle Lebensbereiche. Ja, und es ist gut eben, wenn man die Möglichkeit hat, sich damit zu beschäftigen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es einfach großartig, mit Leuten zusammenarbeiten, die einem Inspiration geben, mit Themen, die auch wirklich intellektuell fordernd sind und etwas zu schaffen, was wirklich die Gesellschaft positiv verändert. Also spüre ich tief in mir, eine Verantwortung zu haben für die Zukunft unserer Industrie, für auch was wir mit unseren Produkten für die Gesellschaft, für die Umwelt machen und in den vollautonomen Fahren kommt, alles zusammen.
Mhm.
Ja, alles, was dort an neuer Technologie auf dem Weg ist, findet sich unter diesem Dach. Und das hier reinzubringen, das ist meine große Mission.
Stark. Christian, danke, dass du mitgemacht hast. Hat mega Spaß gemacht. Ich habe viel mitgeschrieben. Ist immer ein gutes Zeichen. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Gespräch mit dir.
Dankeschön.
Danke, Christian. Hat sehr viel Spaß gemacht. Super. Und ganz viel Glück. Nicht nur Glück, sondern ganz viel, wie soll man sagen, gutes Händchen um dieses Thema, das du ja indirekt angesprochen hast, soziale Akzeptanz und wahrscheinlich auch Akzeptanz zum großen Konzern und auch in der Industrie. Drückt mir ganz fest die Daumen, dass ihr das schafft. Ich finde es cool, wenn ich in 10, 15 Jahren nicht mehr selber fahre, sondern einen Chauffeur habe. Wäre schon eine coole Geschichte.
Ja, jetzt ist ja bald die Wiesn. Das ist dann ganz angenehm. Da kann man sich davon vom Zelt abholen lassen. Wäre schon brillant, muss ich schon sagen, ja.
Diese Wesen wird es noch nichts, aber in Stufen.
Ja, gehen wir hin.
Vielen Dank an euch für das Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, kontaktiert uns gerne direkt. Wir haben wie immer die Kontaktdaten unten in die Shownotes gepackt. Lasst mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Direktorin bei Atreus. Atreus ist eine Personalberatung für Interim-Management und wir bieten Top-Manager zur richtigen Zeit am richtigen Ort,
Wenn auch ihr hier Themen habt oder Engpässe, dann kontaktiert mich gerne. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.